Willkommen im Paid Friend Podcast, deiner Station für inneres Wachstum, Glück und Lebenserfolg, privat wie beruflich. Und hier ist dein Host, Farid El-Nomani.
Ihr Lieben, herzlich willkommen zur nächsten Folge meines Paid Friend Podcasts. Heute mit meinem sensationellen, umwerfenden, humorvollen, klugen, analytischen und blutjungen Co-Host Ferhat.
Die Hälfte davon glaube ich dir nicht, aber ich nehme es super gerne. Freut mich wieder hier zu sein, Farid. Lieben Dank für die Einladung.
Freue mich sehr, dass du aus dem fernen Dortmund wieder den Weg hier in den Taunus gefunden hast. Ferhat, welches Thema hast du Bock heute zu besprechen?
Wir haben einen dicken Fisch dabei. Wir sprechen heute über innere Arbeit und was es für uns bedeutet.
Mhm. Okay, cool. Sag mal, wie wollen wir starten bei dem Thema? Was ist denn unser Zugang? Was meinst du?
Vielleicht fangen wir damit an, was für uns Auslöser war für innere Arbeit. Mhm. Das fand ich eigentlich ganz cool. Ich kann mich bei mir da sehr gut dran erinnern, weil es noch nicht so lange her ist, Freunde. Und dann später halt über Bedeutung. Also warum machen wir es?
Dann lass mich kurz erläutern, was innere Arbeit ist, weil wir beide benutzen den Begriff, als ob es ja selbstverständlich ist. Ich bin aber sehr sicher, dass manche Leute jetzt schon sagen, hä? Über was reden die? Also innere Arbeit ist die innere Persönlichkeitsarbeit, die innere Mitte zu finden, innere Balance, den inneren Frieden, um halt mehr Dinge im Inneren aushalten zu können oder bewahren zu können, statt sie im Externen ausagieren zu müssen. Das nenne innere Arbeit, also die inneren Hausaufgaben zu machen, im Unterschied zu, ich habe den richtigen Körper, ich habe die richtige Muskulatur, ich habe viel Wirbelsäulengymnastik gemacht, also sind ja alles Dinge, die in der körperlichen Außenwahrnehmung geschehen und die innere Arbeit, die spürt mein Gegenüber eher, dass er merkt, boah, du hast dich ja irgendwie verändert, du bist irgendwie ruhiger geworden, du ruhst mehr in dir, du bist nicht mehr so impulsiv, nicht mehr so aggressiv, kannst Stress besser aushalten, Resilienz wäre auch noch ein weiteres Wort, so das verbinde ich mit dem Begriff innere Arbeit. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen, Ferhat?
Nee, deckt sich größtenteils, vielleicht meine Interpretation, ich sehe innere Arbeit gerade noch sehr viel auch als biografische Arbeit, also so ein bisschen halt nachzuvollziehen, wer bin ich, wo kommt es her und vielleicht welche Ereignisse in der nahen oder auch fernen Zukunft haben das ausgelöst. Und was ich ja jetzt ja auch seit kurzem kennenlernen darf, geht dann innere Arbeit noch viel weiter über dann die seelische, spirituelle Ebene hinaus. Und lass uns doch gerne mal darüber sprechen, was wir zu dem Thema zu sagen haben.
Total gern. Weil das ist ein super Stichwort, finde ich, nochmal bitten, das Thema biografische Arbeit nochmal kurz zu erläutern, weil ich sehr sicher bin, das bringt den Zuhörern unglaublich viel und gleichzeitig muss es doch nochmal ein, zwei Worte der Erklärung dazu geben. Was ist denn biografische Arbeit? Das ist ja ein Hammerbegriff.
Ja, ich mache es ganz plastisch. Biografische Arbeit ist die Lebensarbeit. Warum bin ich eigentlich in dem Moment gerade so, wie ich bin? Also nehmen wir mal eine Streitsituation, wir kriegen uns in die Haare, Farid, und ich merke irgendwann an einem Punkt, also im Autopiloten sollten sich Menschen nicht auf persönlicher Ebene angreifen, sondern vielleicht irgendwie um eine Sache diskutieren. Und ich dann merke, boah, warum fahre ich denn hier gerade so aus der Haut? So, und dann frage ich mich, wo liegt das vielleicht mit zusammen? Ist das was jetzt, was kurzfristig passiert ist, weil ich eine doofe Nachricht bekommen habe, oder liegt das ein bisschen tiefer in der Wurzel, auf der Wurzelebene des eigenen? Und damit meine ich biografische Arbeit, in der eigenen Biografie nach hinten zu gehen, um zu verstehen, wie bin ich zu der Person geworden, die ich heute bin und welche Einflussfaktoren gab es. Also sind es viele äußere Faktoren, wie zum Beispiel die Art, die Erziehung, die du genossen hast, das Umfeld, in dem du aufgewachsen bist und welche inneren Faktoren spielen halt auch noch mit rein.
Also kurzum ist es der Punkt, dass ich mir meinen bisherigen Lebenslauf, meine Biografie anschaue und versuche aus in dieser retrospektiven Betrachtung, also in dieser rückwärtsgerichteten Betrachtung, zu verstehen, warum ich heute der Mensch bin, der ich bin. Geht das grob in die Richtung?
Sehr gut beschrieben.
Cool. als ob ich Ahnung von dem Thema hätte.
Okay, innere Arbeit. Wir beginnen mal bei dir. Was hast du denn bisher an innerer Arbeit gemacht? Oder ich finde es noch spannender, wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, was dazu zu machen? Also hättest du auch sagen können, keine Ahnung, ich hau mir jetzt Muskelpakete drauf. Ich meine, die hast du ja sowieso. Aber warum die inneren Muskeln?
Das hat bei mir im späten Teenageralter angefangen. Also irgendwie so, 15 bis 17 würde ich mal so grob sagen, war ein sehr einschneidender Punkt. Ich hole mal so ein bisschen aus. Ich bin aufgewachsen in einem erstmal recht normalen Elternhaus, jetzt nicht viel gehabt, aber man kommt irgendwie über die Runden. Und später irgendwann haben sich meine Eltern getrennt. Ich war 13 zu dem Zeitpunkt. Und bin ab da mit meiner Mama zusammengezogen und habe dann in dem leichten jugendlichen Alter, was dann ja anläuft, so gemerkt, dass ich mit meiner Mutter auf sehr vielen Ebenen nicht auf den Nenner komme. Und dass es manchmal auch echt so von 0 auf 100 geht und super schnell. Und so nach einem halben Jahr bis Jahr irgendwann bekriegen, habe ich mir die Frage gestellt, wo kommt es eigentlich her? Also bin jetzt irgendwie ich Auslöser oder ist meine Mutter Auslöser und warum reagiere ich gerade so? Und ich glaube, die erste Frage, die ich mir zugegebenermaßen gestellt habe, ist, warum reagiert meine Mutter gerade so? So doof und
also
warum?
Also erstmal beim anderen.
So, erstmal beim anderen. Suchen. Ja, aber das hat dann schnell dazu geführt, dass ich mich halt gefragt habe, okay, was kann denn vielleicht Auslöser sein? Hat meine Mutter irgendwie Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit, die dafür gesorgt haben? Irgendwie? Und ich bin dann halt echt Stück für Stück durch auch besonders die Hilfe von außen. Ich habe sehr viel Reflexion erfahren durch zwei super tolle Freunde, die mir ja so ein bisschen aufgezeigt haben, wie es halt anders sein kann, aber ohne dabei immer, also abwertend mir selbst gegenüber oder auf meinen gegenüber, sondern halt, hey Ferhat, denk doch mal drüber nach, bei euch ist die Situation so oder jetzt bei dir in dem konkreten Fall und schau für dich einfach, ob das passt, ob du dich damit wohlfühlst oder nicht und find deine Wahrheit. Und dann bin ich da reingegangen und Das war natürlich auch ein langer Prozess, der auch niemals vorbei ist übrigens, sondern der wahrscheinlich das Leben lang geht. So hat das bei mir angefangen, dass ich mich gefragt habe aus der Streitsituation meiner Mutter, warum streiten wir uns? Boah, und das ging dann weiter. Also dann habe ich mich dann irgendwann bei mir selber gefragt, warum bin ich in manchen Situationen so, wie ich bin? Ich bin zum Beispiel jemand, der ist recht konfliktscheu, was man mir vielleicht gar nicht erst anmerkt, aber ich glaube, so richtig Konfrontation mit Leuten und wo es dann halt auch mal ernster wird, da scheue ich mich vor. Und was auch dann irgendwie zurückzuführen ist auf unter anderem die Beziehung. Mhm. Erziehung. So.
Also bei mir, ich habe sehr spät begonnen. Bin jetzt schwer am Überlegen, wann genau. Ich glaube mal so, das ist so 10 Jahre her, sprich so Mitte 40. Als wir die ersten schweren Ehemomente hatten und ich gemerkt habe, wie ich in meiner Ehe zu meiner Frau Carina wie so eine Art Abhängigkeit gespürt habe, also abhängig von ihren Liebesbezeugungen mir gegenüber. Es gab dann auch vielleicht war es eine Krise, wo unsere Ehe nicht mehr so gut lief und ich echt gemerkt habe, boah, wenn Carina mich verlässt, ich habe keine Ahnung, wie mein Leben weitergehen soll. Aus der Retrospektive kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen. Aber es war so krass. Ich habe immer gedacht, boah, wenn Carina geht, sterbe ich. Also richtig körperlich. Ich habe gedacht, irgendwie, ich höre dann auf zu atmen. Und das hat in mir so eine existenzielle Angst ausgelöst. Und ich muss da fast heute drüber schmunzeln, weil das so absurd ist. Wie kann ein erwachsener Mann mit Mitte 40, ich war damals ja schon ein erfolgreicher Unternehmer, und in der Welt unterwegs, Vater von 3 Jungs. Wie konnte ich glauben, dass ich sterbe, wenn Carina geht? Aber das war ein solches heftiges Gefühl. Und da habe ich gemerkt, boah, nee, Farid, so ein Mann willst du nicht sein, der so abhängig davon ist, ob die Frau bei ihm bleibt oder nicht. Und klar, das war dann auch für Carina nicht schön, wenn wir uns gestritten haben. Auch bin ich ja so ein typischer Vertreter, wo Trauer in Wut münzt, weil ich mir nicht klar war, wie viel Traurigkeit dahinter steckt, nämlich die Angst, Carina geht, wurde ich wütend. Und wenn ich wütend werde, werde ich laut und dann gibt es einen aggressiven Teil. Ich bin zwar körperlich gewaltfrei, bin aber verbal gewalttätig. Und das hat bei meiner Frau viel auch Angst und Sorge ausgelöst, berechtigterweise. Bei mir umgekehrt wieder Scham, habe ich mich für mein eigenes Verhalten geschämt. Also wir waren in so einem Ablauf drin, der auf jeden Fall nicht gut für uns war und schon gar nicht schön. Und ich habe dann für mich gemerkt, boah, ich muss mal eine Resilienz irgendwie in mir aufbauen. Also den Begriff habe ich dann irgendwie aus der Literatur genommen. Ich muss mal eine größere Widerstandsfähigkeit aufbauen, dass mich das nicht so umblasen würde, wenn meine Frau geht. Ja, klar ist das schmerzhaft, aber das darf nicht so existenziell werden. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und den ersten ganz großen Schritt, den ich gemacht habe, ist typisch für mich, Farid, ich habe geguckt, gibt es ein Seminar dazu? Und tatsächlich, da muss ich jetzt schmunzeln, war das ein Seminar, was sich mit biografischer Arbeit beschäftigt hat, nämlich nochmal anzugucken, Farid, wie bist du denn groß geworden? Ich werde gleich den Namen in ganzer Ruhe aussprechen, weil ich so viel Werbung wie möglich dafür machen möchte. Es ist einfach so eine tolle Weiterbildung. Ich habe den sogenannten Hoffmann-Prozess in Deutschland gemacht. Also wenn du im Internet gucken möchtest, Hoffmann, Hoffmann, Bindestrich, Prozess. Früher hieß der mal Quadrinity-Prozess. Und wird in jedem Land angeboten, weltweit. Ist eine 8-tägige Weiterbildung. Ich bin heute noch mit meiner Gruppe in Kontakt. Von den 12 Teilnehmern sind wir heute noch mit 8 verbunden. Haben wir uns zusammen diese 8 Tage unserer Biografie gestellt. Wie bin ich groß geworden? Und ohne da jetzt den großen Raum für zu öffnen, aber ich bin halt ohne Vater groß geworden. Mit einer Mutter, die sich von Anfang an durchkämpfen musste, so dass das ganze Thema Verlassensangst, ey, ich bin mit Verlassensangst geboren. Und das fand ich so hilfreich zu verstehen. Als Kind musste ich natürlich echt irgendwie überleben. Ne? Meine Mutter war halt da, aber kein männlicher Beschützer. Und meine Mutter war Nachtkrankenschwester, die war 14 Tage im Monat nachts im Krankenhaus, hat gearbeitet. Mein 6 Jahre älterer Bruder, bei dem ich mich an dieser Stelle nochmal bedanken möchte, Monty, vielen Dank, hat dann auf mich aufgepasst als kleinen Panz. Und unsere Nachbarinnen und immer wieder irgendjemand war da. Aber im Wesentlichen war ich scheiße alleine viel. Und daher kommt diese Verlustangst. Und der wollte ich mich halt mal stellen. Und das habe ich in diesem Hoffmann-Prozess gemacht. Und eine weitere Übung, die ich seitdem regelmäßig mache, ist Meditieren. Also je mehr ich meditiere, desto besser geht es mir.
Ich finde es gerade voll interessant, weil wir beide, obwohl die Situationen erstmal sehr unterschiedlich scheinen, dass das Eintrittsalter, in dem man das angefangen hat, auch unterschiedlich scheint, ja beide aus demselben Motiv gestartet sind. Wir waren noch nicht die Person, die wir vielleicht gerne sein wollen. Ich finde das sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, das ist was, womit sich super viele, eigentlich jeder oder jede identifizieren kann, weil wir alle irgendwo Stellen an uns haben, besonders jetzt irgendwie innerlich, jetzt was unseren Charakter betrifft, wo wir merken, boah, da bin ich noch nicht die Person, die ich sein möchte, die liebevolle, fürsorgliche Person, die ich sein möchte. Und dann da reinzugehen und sich zu fragen, woher das kommt, das ist innere Arbeit. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das ist ein Teil der inneren Arbeit, ist erstmal der Teil, ich verstehe, wer ich bin. Und dann das, also in meinem Fall, wenn ich es nochmal drauf will, ich bin jemand, der Verlustangst hat, der in existenzielle Nöte gerät, wenn es Liebesentzug gibt. Und dann zu gucken, wo kommt das her? Und das ist die biografische Arbeit. Mhm. Und die innere Arbeit geht praktisch damit automatisch einher, zu sagen, okay, wenn das so ist, will ich so sein? Und dann habe ich für mich festgestellt, nein, Farid, das ist nicht der Mann, der ich sein will, der wie so ein abhängiges Hündchen durch die Gegend läuft. Und wenn die Frau ihn verlässt, zusammenbricht, nach außen hin aber voll der starke, selbstbewusste, halbarabische Macho-Mann ist, aber zusammenbricht, wenn die Frau sagt, also ich glaube, wir haben gerade eine Ehekrise, ne? Und dann nicht mehr ein- und ausweist, wohin mit seiner Sorge, Angst, Panik. Der Mann wollte ich nicht sein. Und dann habe ich begonnen, Wege daraus zu suchen. Und die beginnt immer mit der Analyse, wo stehe ich im Leben? Wer bin ich eigentlich? Ich muss einmal kapieren, wer ich bin, um dann in die Änderung einzutreten.
Ja, du hast jetzt ja gerade ein paar Sachen angesprochen, existenzielle Not, Ängste, heißt, innere Arbeit tut weh und wird wehtun, weil, also vielleicht für mich gesprochen, Es gibt sicherlich immer Sachen, die man besser verarbeiten kann oder weniger besser und Sachen, die dann weniger oder mehr wehtun, aber grundsätzlich sich zu trauen, und ich glaube, das ist dann vielleicht der Punkt, oder sich darauf einzulassen, jetzt mal wirklich in sich zu gehen. Und das vielleicht auch weiter, als man es bisher getan hat. Also ich jetzt zum Beispiel, ich habe vorher wahrscheinlich in meinen, wieder zurück zum Szenario 15, 16, noch nie so viel darüber nachgedacht, wie irgendwie meine Eltern mal groß geworden sind und was sie vielleicht für ein Leid erlitten haben, um heute zu sein, wie sie sind. Natürlich ist es als Kind eine super doofe Angelegenheit, wenn du dich dann jetzt fragen musst, boah, warum ist denn Mama so, wie sie ist? Und dann musst du halt auch über die Ängste und über vielleicht Schmerzen von deinen Eltern nachdenken und dann besonders von dir selbst und sich das zu trauen. Ich finde, das ist erstmal ein super großer Akt, und das finde ich stark, wenn sich das Leute trauen. Und deswegen vielleicht nur halt schon als Disclaimer, das ist auch richtig so, wenn es mal ein bisschen weh tut, weil das genau der Punkt ist, an dem man halt, ja, in dem man reingeht.
Und ist so, und gleichzeitig wirken, es ist, würde ich sagen, es ist nichts anderes wie trainieren. Also wenn du in Rückenschmerzen hast und sagst, okay, ich muss meine Muskulatur aufbauen, dann musst du halt trainieren, und das tut auch weh. Wenn du Konditionen aufbauen willst, dann musst du halt auch schon mal längere Läufe machen. Die tun manchmal auch ein bisschen weh. Also ich finde wichtig, das nicht so groß zu machen von, oh, das ist total schmerzhaft. Ja, mein Gott, da gibt es ein paar Momente, die sind tough. Aber es trainiert die Seele oder you name it, wenn du Mühe hast mit dem Begriff Seele, es trainiert deine innere Kraft, stärker zu werden. Mhm. Und ja, das tut hier und da weh, ist aber total geil, wie immer. Ne? Ob ich jetzt trainiere, Muskelpakete habe, mehr Kondition, ist aber geil, wenn ich es erreicht habe. Und es bereichert halt das Leben so sensationell.
Mhm. Würdest du auch sagen, so ein bisschen hinter der inneren Arbeit versteckt sich so irgendwie so die Blüte, die Magie des Lebens? Also,
wow.
Ich bin jetzt echt, ich muss ja bescheidenerweise sagen, ich bin noch sehr jung und ich habe sicherlich viele Dinge in meinem Leben noch gar nicht so wirklich durchdacht in der Tiefe. Aber an den Stellen, an denen ich es getan habe, merke ich, boah, das ist so eine Befreiung, das ist so ein schönes Gefühl, zu wissen, was teilweise, also wo meine Schwächen liegen oder wo ich halt entstanden bin, wie und warum ich heute so handle. Das gibt einem irgendwie so, ich sag mal, innere Kontrolle oder darüber so ein bisschen, hey, ja, ich verstehe es. Also, ja, Mann, ich fahre außer Haut und das wird sich vielleicht erstmal noch nicht ändern, aber ich weiß, wo es herkommt.
Ich teile das hundertprozentig. Ich nenne das, ich habe eine Gebrauchsanweisung für mich. Also, es ist wie so ein Manual. Ich kapiere, wie tickt denn der Farid? Und wenn ich das mal kapiert habe, weiß ich ja auch, was ich tun muss, damit ich in andere Verhaltensmechanismen gucke. Also, wenn ich weiß, bei mir zum Beispiel, ich brauche Wertschätzung, ich brauche Aufmerksamkeit. Wenn ein Gesprächspartner mitten im Satz für mich abbricht und mir nicht mehr zuhört, merke ich, oh, komme ich in Wallung. So, jetzt kann ich in Wallung kommen und das Gespräch versauen. Oder aber ich habe kapiert, ich brauche Aufmerksamkeit. Und dann gehe ich also hin und hole mir die Aufmerksamkeit. Ich habe gesagt, ich würde gern fertig sprechen. Ich bin einer von den Menschen, mir ist es total wichtig, dass ich meinen Punkt bitte zu Ende sprechen kann. Und schon ist die Situation gelöst. Und so ein kleines Beispiel zeigt, die innere Arbeit ist jetzt nicht nur so, okay, dann hast du halt dir den Müll mal angeguckt, sondern die befähigt mich, heute ein viel anderes, ein viel entspannteres, glücklicheres Leben zu führen. Und genauso ist es, es kommt in eine Blüte. Ich weiß, wer ich bin, und ich kann mich immer mehr Schritt für Schritt zu dem Mann entwickeln, der ich sein möchte, zu dem Vater, der ich gern sein möchte. Das ist für mich ein total hohes Anliegen. Ich liebe meine Kinder so sehr von Herzen, dass ich bereit bin, auch nochmal hinzugucken auf meinen Schmerz und sagen, wie kann ich denn ein besserer Vater werden? Nicht ein Hans Wurst, der alles wie richtig macht, darum geht's nicht. Sondern mein Ältester, das ist gerade 16, der pubertiert, das besser auszuhalten, nicht mit ihm in den Streit zu gehen, nicht mit ihm in den Wettkampf zu gehen, sondern zu gucken, wie kann ich ihn denn, Achtung, in Liebe besser halten, annehmen. Und natürlich gibt es dann Momente, wo ich sage, hey, boah, Ben, ich habe echt gerade Mühe oder ich komme damit nicht klar oder auch Ben, Pause hier. Und gleichzeitig muss ich es nicht übertreiben. Ich kann vieles für mich halten, weil ich diesen Sohn so liebe, und das kann ich nur durch innere Arbeit. Ich merke so ein Bild, ich habe gestern erst dem Coach hier erzählt, innere Arbeit ist wie ein Gefäß. Achtung, ich mache jetzt nochmal einen kurzen Ausflug. Wir wissen ja alle, dass Feuerwehrleute eine riesige Lunge haben. Die sind mit dieser riesigen Lunge nie geboren worden, die haben die trainiert. Also die können halt so viel mehr Luftvolumen
einhalten als der Normalbürger. Aber nicht, weil sie auf die Welt gekommen sind und sagen, zack, da hatte ich sie, sondern die haben das trainiert. Und es ist das Gleiche, diese wie eine Lunge, ein inneres Gefäß zu haben, in dem ich Dinge aushalten und sammeln kann. Also wenn ein Konflikt kommt, wenn ein Schmerz kommt, wenn, Achtung, vergleich das so mit Carina, meiner Ehefrau, unsere Ehe ist schwieriger, dann muss ich aber nicht sofort in eine Unruhe kommen durch so ein gewachsenes inneres Gefäß. Und Meditation ist eine tolle Möglichkeit, dieses Gefäß groß zu machen, aufzupumpen. Kann ich Dinge viel leichter aushalten? Kann sie auch ansprechen, sagen, boah, gerade sind wir echt voneinander entfernt. Ne? Also die letzten 4 Wochen hier, Corona, die haben unsere Ehe echt zugesetzt. So, und dann kann ich das mit einer viel leichteren Entspannung ansagen, als mit so einer riesen Angst und Panik.
Und das finde ich so cool. Man kann es also in dem Moment aushalten. Du kannst aber auch dann also eine Lösung finden, die für alle Beteiligten super, super gut ist, wichtig ist. Wo du dir gerade nicht deinen Gesprächspartner oder deine Ehepartnerin mit vergraulst, weil du wieder in irgendwie ein doofes Muster oder sowas zurückfällst, sondern du kannst jetzt einen Paradigmenwechsel stattfinden lassen bei dir selbst. Ich sage da immer, was ich ganz cool finde, wir haben alle ein anderes Leben, sind mit anderen Parametern geboren. Der eine hatte da mehr Glück, der andere da weniger. Das können wir nicht beeinflussen letztlich. Was wir aber beeinflussen können, ist immer dann darauf zu schauen und zu gucken, wie reagiere ich? Also selber die Zügel in die Hand zu nehmen. Und ich finde, das macht für mich nochmal innere Arbeit aus. Das ist eigentlich so ein cooles Ding. Ja, mein Gott, ich kann halt einfach ein paar Sachen im Leben, die sind halt so, mit denen bin ich auf die Welt gekommen, aber ich kann selber dann entscheiden, proaktiv werden, ich will das ändern.
Absolut, es ist wie die inneren Muskulatur aufzubauen und zu stärken für schwierige Momente. Beispiel Corona. Wir haben jetzt Mai 2021, wir sind seit gefühlt irgendwie einem Jahr, anderthalb in Lockdown, ich mit meiner Frau und den 3 Kindern hier. Ey, klar war das schwer. Unruhe, berufliche Existenzangst, Aufträge sind weggebrochen. Ich habe, glaube ich, irgendwie im letzten Jahr 80% Umsatzrückgang, dieses Jahr 70. Gleichzeitig die Kinder zu Hause. Wir waren noch nie so lange zu Hause. Das löst was aus. Und gleichzeitig, ich habe in dieser Zeit noch nie so viel meditiert. Ich habe 3 bis 5 Mal die Woche meditiert. Ich war für mich allein im Wald spazieren. Ich habe mich mit Freunden getroffen, in der Zeit, als die Auflagen so ganz streng waren, durfte man sich nur mit einem Freund treffen und habe mit denen einfach gesprochen. All das ist innere Arbeit, also Meditation, Spaziergänge, Dinge durchdenken, mit einem Freund sich austauschen. Und dabei war ich für mich in der Lage, all das, was an Konflikt und Schwierigkeiten da war, einfach auszuhalten. Und zwar so, dass mir der Kochdeckel nicht wegflog und ich wie ein Vollpfosten reagiert habe. Sondern zu sagen, ja, und klar gab es Momente der Verzweiflung oder der Traurigkeit oder der Überforderung, aber ich konnte sie aushalten und darum geht es. Mhm. Es geht mir nicht um Lenkung und der Supermann zu sein, sondern ey, das Leben ist verdammt schwer. Und wenn ich an die Männer denke, ey, wir haben so viele Herausforderungen. Wir sollen gut im Job sein, irgendwie Karriere machen. Wir sollen Kohle heimbringen. Wir haben den Anspruch, gute Väter zu sein. Wir wollen bessere Väter sein als unsere Väter sein. Wir wollen gute Ehemänner sein. Im Bett, wir wollen gute Liebhaber sein. Auch das bedeutet Mann sein, ne? Dass ich sexuell in meiner Kraft bin. Wir sollen soziale Bindungen haben zu Männern und zu Freunden. Mit der Ursprungsfamilie verbunden sein, also mit der Familie, aus der ich herkomme. Da gibt es so viel. Ich habe manchmal keine Ahnung, wie wir das alles stemmen sollen. Ich finde, das ist eine solche Überforderung. Parallel dazu erleben wir Frauen, die so ihren Weg gehen, also die ganze Frauenentwicklung, die ich richtig gut und wichtig finde. Aber es hat dazu geführt, dass viele von uns Männern feststellen, ach du Scheiße, irgendwie, wir haben 30, 40 Jahre verpennt. Wir müssen aufholen, damit wir irgendwie nicht mithalten können, sondern indem wir irgendwie unsere Rolle wiederfinden. Wer sind wir denn heute? Und wenn ich, egal mit wem ich rede, Coaches oder in meinem Freundeskreis, viele meiner Mitmänner, so nenne ich sie mal, fühlen einfach diese brutale Forderungswelt und zum Teil auch die Überforderung. Und ich selber fühle die auch. Und innere Arbeit hilft mir, diesen vielen Anforderungen etwas entgegenzusetzen und eine innere Kraft zu haben, die heißt, langsam Farid, guck, wo willst du dich anpassen und wo ist es auch vollkommen fein, wie du bist. Und ja, dann bist du halt vielleicht nicht der Tollste, Schnellste, Weiteste, aber ich bin mit mir selbst einverstanden.
Und das bringt eine Ruhe rein. Kannst du das nachvollziehen, was ich da meine?
Ja, ich glaube, ich kann das nachvollziehen. Und ich bin mir sehr sicher auch, dass die Leute, die jetzt gerade zuhören, das nachvollziehen können, wie Feuer und Flamme du für das Thema bist. Ich jetzt auch in den kleinen Wortbeiträgen, sollen wir mal übergehen zu, wie machen wir innere Arbeit? Du hast jetzt gerade schon ein paar coole Impulse genannt, angefangen mit der Meditation. Willst du nur kurz sagen, was das ist und wie du das machst?
Ja.
Und gerne noch weiter ausführen.
Sehr gerne. Also ich habe wirklich eine super einfache App mir runtergeladen aus dem Internet. Kostenfrei. Da kann man sogenannte geführte Meditationen machen. Ich mag lieber stille Meditationen. Ich setze mich einfach an irgendeinen Platz hin und ich mache das im Schneidersitz. Musst du aber nicht. Du kannst dich auch nur irgendwo hinsetzen. Kannst dich auf eine Parkbank setzen und einfach mal dich auf deinem Atem konzentrieren für 10, 12 Minuten. Kannst natürlich auch 20 und 30 Minuten machen, aber einfach für dich, das ist vielleicht eine gute Zusammenfassung, für dich in Stille sein, nur mit dir. Und versuchen, dass die Gedanken, die in deinem Kopf sind, einfach gehen. Manchmal gehen sie auch nicht, aber es kommt so eine Ruhe ein. Und das Schönste ist bei der Meditation, immer wieder auf den Atem zu konzentrieren, den eigenen Atem mich zu konzentrieren. Und das schafft eine wunderbare Ruhe. Das kennt ja jeder, der mal einen Auftritt hatte. Das ist einer der Top-Tipps. Konzentriere dich auf deinem Atem und schaffe innere Ruhe. Hm. Also das ist eins, Meditation. Dann bin ich ein großer Anhänger, wie viele, die den Podcast verfolgen, wissen, Spaziergänge in der Natur. Das führt automatisch zu einer inneren Ruhe und meistens auch dazu, dass Gedankenkarusselle anhalten und ich in der Lage bin, verschiedene Themenpunkte mir auf diesem Gedankenkarussell anzugucken und aus diesem Wahnsinnstreiben, bum, 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 was in meinem Kopf los ist, die Affenhorde in meinem Kopf zu beruhigen. Und das mache ich, indem ich alleine Spaziergänge mache, aber auch immer wieder mit meiner Frau oder mit Freunden fährt. Du und ich, wir machen ja auch manchmal morgens schon Spaziergänge, bevor wir anfangen zu arbeiten. Einfach mal gucken, die Affenhorde zu beruhigen und ein bisschen Gedanken auszuspeichern. Das sind so ganz kleine Wege. Zusätzlich gehe ich 1 bis 2 Mal im Jahr auf Seminare, muss man nicht tun, kann man tun, zu verschiedenen Themen, ob das jetzt Atemtechnik ist, es gibt sogenanntes holotrophes Atmen, aber es gibt unterschiedlichste Retreat-Möglichkeiten, es gibt Ayahuasca-Rituale, das ist jetzt nicht mein Ding, aber also Rituale, wo du praktisch unter Hilfnahme von Substanzen in bewusstseinsverändernde Zustände kommst, das ist nicht immer alles legal. Deswegen will ich es hier an der Stelle kurz handhaben. Bin ich grundsätzlich ein Anhänger von, wenn man es in einem gesicherten Kontext macht, wie so häufig bei allem, was mit solchen Rauschmitteln zu tun hat, wie Alkohol, Nikotin oder auch Substanzen, muss man gucken, dass man das in einem richtigen Maß zu sich nimmt. Wie gesagt, da ist der legale Rahmen eng, deswegen will ich mich da an der Stelle kurz fassen. Ich liebe mein Leben in Freiheit, aber will nur sagen, ich bin da durchaus offen für. Selber halte ich mich halt sehr zurück und mache das nur 1 oder 2 im Jahr. Tut mir aber gut.
Ja, grundsätzlich zu dem Thema noch, Baby Steps. Also ich glaube, du hast mir am Anfang die Frage gestellt, wie viel innere Arbeit hast du denn gemacht? Die kann ich dir gar nicht beantworten, weil es jetzt nicht sowas ist, ich nehme am Sonntag 4 Stunden und ich setze mich hin und mit Stift und Zettel. Wenn dir das hilft, finde ich das super. Aber das ist mal immer wieder, zum Beispiel, wie du es gerade sagst, spazieren gehen, vielleicht mal Gedanken abschalten und einen Gedanken mitnehmen zum Spazieren. Keine Ahnung, warum habe ich da so blöd drauf reagiert, als mein Freund mir nicht zurückgeschrieben hat oder so. Und sich dann so ein bisschen zu fragen. Und dann gibt es ja diese tollen W-Fragen oder das Warum. Und das Ebene für Ebene mal versuchen nachzufühlen und zu sagen, okay, ja, ich war enttäuscht. Warum war ich enttäuscht? Aus den und den Gründen. Und ich glaube, dass man da halt schon einfach viel für sich machen kann. Was mir besonders hilft, ist halt dann einfach in dem Moment, wenn ich merke, ich bin gerade einfach nicht die Person, dann gehe ich aus dem Moment raus und sag so, yo, lass da mal später drüber reden. Oder ich brauche vielleicht gerade ein bisschen, damit man halt nicht gerade wieder impulsgetrieben ist, sondern sagt so, boah, ich merke gerade, ich bin da nicht sogar drauf ansprechbar, lass uns das doch verschieben. Und dann mal zu, ne, in der Retrospektive, warum eigentlich und wie.
Und das ist genau der Punkt, um den es geht, den eigenen Weg dazu zu finden. Ich glaube, den gibt es nicht, den vorgezeichneten, der für alle gilt. Ich glaube, nach wie vor ein guter Einstieg ist das Thema Meditation oder auch Yoga.
Und gerade für die, die sagen, Meditation ist doch affig, mich da hinzusetzen, im Schneidersitz, dann machst du einfach nicht, setz dich doch irgendwo hin und guck nur aufs Wasser oder guck in den Wald oder guck irgendwas Schönes an. Kann auch in einer Einkaufsstraße sein. Es ist ganz häufig so, dass ich in so hektischen Einkaufsstraßen mir eine Parkbank suche, einen Kaffee trinke und dann einfach nur eine Viertelstunde gucke Leute an. Ach, das ist alles wie eine Art Meditation. Abschalten, die innere Ruhe suchen, das ist der Kernsatz. Und ob du dann später Seminare machst, die vielleicht Geld kosten oder auch nicht, das geht alles auch ohne. Ja, manchmal gibt es Turbos, da geht es schneller mit. Aber am Ende, hey, es geht darum, dass du deinen Platz in deiner Mitte findest und du wirst durch Ausprobieren rauskriegen, wie das am besten geht. Und das einfach tun. Das ist innere Arbeit.
Das waren sehr schöne Schlussworte, lieber Farid. Du hast wie immer den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich durfte eine Menge lernen und ich hoffe, dass das auf Gegenseitigkeit beruht. Ich glaube, wir hatten wieder ein tolles Gespräch miteinander. Ich glaube, ja, ihr habt es gehört, also wir brennen für das Thema innere Arbeit, findet deinen Weg. Ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch, sondern mach es und du wirst dann die Richtung schon rausfinden.
Und wie immer, tu es jetzt, tu es sofort, fang damit an, diese Woche, wenn du schaffst es noch heute und keine Verschieberitis auf später. Anyway, ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Nein, ich wünsche dir einen genialen Tag sogar. Mach das Beste draus. Wie du weißt, sage ich immer wieder, es liegt in deiner eigenen Verantwortung. Tschüss und auf gerne sehr bald. Dein Farid und
dein Ferhat.
Du merkst, das spricht dich an? Dann schau doch gerne auf Farids Website nach und connecte dich mit ihm auf seinen Social-Media-Kanälen.